بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnaden und des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter. Wir sind im Kapitel im Buch Fiqh al-Tahara, die Reinigung, Band 1 im Fiqh von der Fiqhaya. Wir sind im Unterkapitel oder im großen Kapitel, was die Gefäße angeht. Al-Awani oder Al-Ania auf Arabisch. Und wir sind jetzt bei 2.7 Gold- und Silbergefäße und machen heute weiter im 8. Unterkapitel, nämlich die Einteilung der Gefäße hinsichtlich des Goldanteils. Zur Erinnerung, wir hatten in den letzten Unterrichten darüber gesprochen, dass der Prophet ﷺ uns Gold- und Silbergefäße zu essen und daraus zu essen und zu trinken verboten hat. Und dann stellt sich, und dann haben wir auch gesprochen über das Verbot für Gold und Silber, das gilt für Männer und für Frauen. Und im Gegensatz zum Verbot für Seide, da haben wir gesagt, das gilt nur für die Frauen. Und wir haben auch darüber gesprochen, ob es Unterschiede gibt oder die Unterschiede in Bezug auf die Menge an Seide und die Ansichten der Gelehrten darüber, wann das Tragen von Seide für Männer auch dann verboten ist. Und heute, nachdem uns klar geworden ist, dass das Essen und Trinken aus Gold- und Silbergefäßen beziehungsweise das Essen mit solchem ähnlichem Besteck oder das Verwenden von Kugelschreibern und ähnlichen Gold und Silber verboten ist, stellt sich die Frage, ob es auch einen Unterschied gibt hier in Bezug auf den Goldanteil oder ob die kleinste Menge an Goldanteil uns diese Materialien schon verbietet. Deswegen sagt der Autor, Einteilung der Gefäße hinsichtlich des Goldanteils. Wenn im Folgenden die Rede von Gold ist, gilt parallel dazu dasselbe für Silber. Wir unterscheiden drei verschiedene Gefäße. Erstens, sie bestehen ausschließlich aus Gold. Diese sind eindeutig haram. Zweitens, sie bestehen teilweise aus Gold. Hier unterscheiden wir wiederum zwei Fälle. Bevor wir weiterreden, diese Fallunterscheidungen sind deswegen sehr wichtig, weil wenn wir sagen, dass der Prophet ﷺ uns das Essen und Trinken aus Gold- und Silbergefäßen verboten hat, dann stellt sich die Frage, rein logisch gesehen, bezieht sich dieses Verbot nur darauf, dass die Gefäße aus reinem Gold sind, dann sind sicherlich sehr wenige davon betroffen. Aber ist das auch realistisch? Sind solche Sachen aus reinem Gold oder sind sie zum größten Teil normalerweise aus Gold, wenn wir von Gold- und Silbergeschirr reden? Denn manchmal, zum Beispiel gerade Gold, wird oft mit anderen Materialien vermischt, damit es härter wird. Und deswegen zu sagen, dass sich der Hadith nur auf das bezieht, was aus reinem Gold besteht, mag etwas realitätsfern sein. Und deswegen müssen wir auf diese verschiedenen Fälle hinweisen und die der Hadith direkt oder indirekt auch hinweist. Deswegen der erste Fall, sie bestehen ausschließlich aus Gold, diese sind eindeutig haram. Zweitens, sie bestehen teilweise aus Gold. Hier unterscheiden wir zwei Fälle. A. Sie bestehen grundsätzlich aus anderen Materialien und enthalten einen Goldanteil, sind zum Beispiel mit Gold überzogen. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Gabel, die aus irgendeinem Metall ist, aber nicht Gold und nicht Silber, aber die oberste Schicht davon ist Gold. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, und das wird der Hanafiya zugeschrieben, wie Imam al-Kasani und Ibn al-Humam, rahimahumullah ta'ala, erlauben in diesem Fall die Verwendung wenn es schwierig ist, das Gold zu entfernen. Die Ansicht gründet darauf, dass ein zerbrochener Becher mit Silber gelötet werden darf. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, über diese Ausnahme, die über den Propheten Sallallahu überliefert worden ist. Das heißt hier, wenn es schwierig ist, das Gold zu entfernen. Die zweite Ansicht besagt, dass solche Gegenstände uneingeschränkt verwendet werden dürfen, da man sie nicht als Goldobjekte bezeichnen könne. Das heißt, die zweite Ansicht, sie besagt, der Prophet a.s. hat diese Goldobjekte verboten, also sind damit reine Goldobjekte gemeint. Und diese Ansicht wird der Maghrikiya zugeschrieben, wie zum Beispiel Imam al-Khattab in Mawahib al-Jalil. Die dritte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah tabaraka ta'ala, und das ist die Ansicht, die der Shafi'iyya zugeschrieben wird, erlaubt die Verwendung nur, wenn es wenig Gold ist. Diese Ansicht gründet auf dem Istihsan. Was das ist, schaut man in den entsprechenden Usul-Büchern nach. Aber entscheidend ist, sie erlauben es, wenn es wenig Gold ist. Und sicherlich ist die oberste Schicht davon relativ wenig. Aber das ist natürlich eine vage Angelegenheit. Die vierte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, und das ist die Ansicht, die Hanbaliya zugeschrieben wird, verbietet die Verwendung uneingeschränkt, denn die Aam-Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam macht keinen Unterschied über den Goldanteil. Nach dieser Ansicht darf man auch keine vergoldeten Kugelschreiber und ähnliches verwenden. Das heißt also, diese vierte Ansicht besagt, dass solches Besteck, das mit Gold überzogen ist, haram ist. Und die Begründung lautet, dass der Prophet a.s. solche Goldobjekte verboten hat und er hat nicht weiter unterschieden, ob sie aus reinem Gold sind oder ob sie nur einen bestimmten Goldanteil haben. Insofern sagen sie, sind all diese Angelegenheiten damit beinhaltet. B bedeutet jetzt der zweite Fall, wenn etwas teilweise aus Gold besteht. Sie bestehen grundsätzlich aus Gold und haben einen Anteil an anderen Materialien. Also der umgekehrte Fall von gerade eben. Sie bestehen grundsätzlich aus Gold und haben einen Anteil an anderen Materialien. Wie wir vorhin gesagt haben, Gold alleine wird selten verwendet, sondern es wird gestärkt mit anderen Metallen. In diesem Fall lautet die stärkere Ansicht, dass solche Gegenstände nicht verwendet werden dürfen. Sie wird auch der Mehrheit zugeschrieben, im Gegensatz zu manchen Fiqh-Gelehrten, nämlich manche der Schafi'iyya, die den Grund des Verbotes darin sehen, dass durch die Verwendung von Goldgegenständen die Herzen der Armen verletzt werden. C ist jetzt ein dritter Unterfall. Obwohl dieser eigentlich hätte untergebracht werden müssen unter die anderen, weil wir haben vorhin von zwei Unterfällen gesprochen. Das Gold befindet sich nur in einem Teil, wie zum Beispiel am Griff eines Behälters. Das heißt, dieser Punkt C ist eigentlich ein Unterpunkt von B, richtig? Und das notieren wir uns, Unterpunkt von B, von der logischen Aufteilung her. Das Gold befindet sich nur an einem Teil, das heißt, wie zum Beispiel am Griff eines Behälters. Du hast eine Teekanne und nur am Griff befindet sich zum Beispiel Gold. Hier wird unterschieden, ob man diese Behälter braucht oder nicht. Braucht man ihn nicht, diesen Behälter, ist er aufgrund der zuvor erwähnten Beweisführung verboten. Zuvor erwähnte Beweisführung war was? Sie war, dass der Hadith keinen Unterschied gemacht hat zwischen wenig und viel Gold. Braucht man ihn, ist seine Verwendung unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Das sind die gleichen Bedingungen, wallahu a'lam, wie wir vorhin gesprochen haben, wie wir letzten Unterricht gesprochen haben, über das Trinkgefäß des Propheten, das zerbrochen ist an einer Stelle und dann mit einem Silberfaden gelötet wurde. Deswegen brauchen wir diese an dieser Stelle nicht noch einmal zu erwähnen. 2.7.9. Gibt es für das Verbot eine Illa? Das heißt, was mit Illa hier gemeint? Mit Illa ist hier gemeint, gibt es für dieses Verbot, das heißt Gold- und Silbergefäße zu verwenden oder Geschirr zu verwenden, solche Objekte zu verwenden, gibt es hierfür eine Eigenschaft, mit der dieses Verbot verknüpft ist, der man sagen kann, wenn das vorhanden ist, dann ist es auch verboten, solche Objekte zu benutzen. Und wenn diese Eigenschaft nicht vorhanden ist, dann ist es auch nicht verboten, das zu benutzen. Die allermeisten Gelehrten sind der Ansicht, dass es für das Verbot aus Gold- und Silbergeschirr zu essen eine Illa gibt, die unterschiedlich definiert wird. Also die allermeisten Gelehrten, sie sagen, es gibt eine Illa, aber sie haben unterschiedliche Meinungen darüber, was die Illa ist. Und die Illa ist wichtig, weil wenn wir die Illa kennen, dann wissen wir auch, wann wir sagen können, es ist haram und wann wir sagen können, dass es halal ist. Erste Ansicht, die Illa ist das Gold und Silber an sich. Das heißt, manche Gelehrte sagen, es geht darum, dass es überhaupt Gold oder Silber ist. Und wenn man es damit verknüpft, sagt man, sobald Gold vorhanden ist, ist es verboten. Sobald Silber vorhanden ist, ist es verboten. Das Problem dieser Ansicht, die Scharia erlaubt Gold und Silber als Schmuck für die Frau. Deswegen ist diese Illa nicht ganz geeignet. Das heißt, zu sagen, Gold und Silber Objekte zu verwenden, ist haram. Und der Grund ist, weil es Gold und Silber ist, dann käme man in einen Konflikt mit was? Mit der Tatsache, dass die Scharia Gold und Silber für die Frau als Schmuck erlaubt hat. Also kann das nicht die wirkliche Illa sein. Das wäre der Kritikpunkt. Zweitens, die zweite Ansicht. Die Illa liegt darin, dass Gold und Silber Zahlungsmittel sind. Ein Zahlungsmittel nennt man auf Arabisch Thaman. Das heißt, sie sagen, hier wird Gold und Silber wird anderweitig verwendet, als sie eigentlich gedacht waren. Sie waren als Zahlungsmittel gedacht, jetzt werden sie aber als zum Beispiel als Besteck verwendet oder als Teekanne verwendet oder als Geschirr verwendet und ähnliche. Auch hier käme man in einen Konflikt mit der gleichen Sache, wie wir vorhin gesagt haben, dass die Scharia Gold und Silber als Schmuck erlaubt. Dritte Ansicht, die Illa ist die Verschwendung. Vierte Ansicht, die Illa liegt im Stolz. Khuyala. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Gold für solche Sachen zu verwenden, ist eine Form des Stolzes oder der Angeberei. Und das Problem bei dieser Ansicht, es gibt Materialien, also wenn man das sagt, dann hat man ein neues Problem. Es gibt Materialien wie zum Beispiel Rubine, die teurer sind als Gold und Silber, aber trotzdem nicht verboten sind. Dieser Einwand ist jedoch fragwürdig, denn die meisten Armen kennen Gold und Silber, aber keine solchen Edelsteine. Also sehen wir hier, es gibt einen Einwand, aber der Einwand ist nicht astrein. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich das merkt, bevor man eine Ansicht hört, die erste Ansicht in Frage stellt, muss man nochmal die Gelehrten der ersten Ansicht fragen, was halten sie von diesem Einwand? Und sie sagen, der Einwand ist nicht astrein, weil wenn man Gold und Silber zur Schau stellt, erkennen das die Leute. Die Leute sehen, das ist Gold und Silber. Die kennen Gold und Silber. Aber wer von uns kennt schon bestimmte Edelsteine und kennt sich aus damit und weiß, das ist ein Edelstein. Deswegen der Effekt von Gold und Silber, wenn dieser als Besteck verwendet wird oder für Geschirr oder ähnliches verwendet wird, ist ganz anders als der Effekt, wenn jemand Steine benutzen würde, von denen die meisten gar nicht wissen, dass sie überhaupt wertvoll sind. Die fünfte Ansicht: Die Illa liegt darin, dass solche Gegenstände den Paradiesbewohnern vorbehalten sind. Und dann sagt der Autor, es spricht nichts dagegen, das Verbot auf mehrere Illa zurückzuführen. Also wenn man es auf mehrere Illa zurückführt, dann würde man praktisch sagen, die Illa ist eine Kombination aus mehreren Angelegenheiten. Also nicht nur, weil es Gold und Silber ist, an sich zum Beispiel, sondern auch, weil es eine Form der Verschwendung ist und auch, weil Gold und Silber eigentlich ein Thaman ist, ein Zahlungsmittel ist und so weiter und so fort. Und Allah weiß am besten Bescheid. 2.7.10 Wudu aus goldenen und oder silbernen Gefäßen. Dass die Verwendung eines Behälters verboten ist, hat keinen Einfluss darauf, ob das Wasser darin Tahir oder Tahur ist. Wenn ich also Wasser in einem goldenen Gefäß aufbewahre, bedeutet das nicht, dass das Wasser an sich unrein wird. Nun stellt sich die Frage, ob ein Wudu, der mit Wasser aus einem goldenen oder silbernen Gefäß Behälter vollzogen wird, sahih oder fasid ist, gültig oder ungültig ist. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, und das sind die Hanafiya, Malikiya und Shafi'iya, dass die Gebetswaschung sahih ist, dass man aber damit gleichzeitig eine Sünde begeht. Die Ausführung ist also haram, der Wudu aber sahih. Diejenigen Gelehrten, die den Wudu für fasid, ungültig erklären, begründen es damit, dass der Wudu einer verbotenen Handlung entsprang. Und das ist die Ansicht oder eine Ansicht unter den Hanabila. Und was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, sollte jemand absichtlich aus solch einem Gefäß den Wudu vollziehen, ist der Wudu bei der Mehrheit der Gelehrten gültig, bei der Hanbaliyya ungültig und bei allen sündigt man. Und sollte man den Wudu aus einem goldenen Gefäß vollziehen, unabsichtlich, aus Versehen, dann ist man bei allen kein Sünder, aber bei der Hanbaliyya ist der Wudu trotzdem ungültig. Und die richtigere Ansicht ist diejenige der Mehrheit der Gelehrten, und zwar aus folgenden Gründen. Das heißt also, dass der Wudu gültig ist, man aber sündigt, wenn man aus solch einem Gefäß den Wudu vollzieht. Der erste Grund dafür ist, wer aus einem verbotenen Gefäß Wudu macht, führt den Wudu so durch, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beim Wudu angeordnet, uns die vier Körperteile zu waschen, diese vier Fard-Körperteile zu waschen. Und die haben wir gewaschen. Und deswegen gibt es keinen Grund zu sagen, dass der Wudu ungültig ist. Der Gesetzgeber hat ne nämlich einen erlaubten Behälter nicht zur Bedingung für die Gültigkeit des Wudu gemacht. Im Hadith heißt es, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieser gesagt hat: La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Wenn jemand von euch muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Salah nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Auch wenn der Behälter aus Gold war, hat man den Wudu selbst ordnungsgemäß durchgeführt. Zweitens, oder zweite Begründung, warum die Ansicht der Mehrheit in Charlottesville die richtigere ist: Das Verbot bezieht sich nicht auf das Wudu-Nehmen, sondern auf die Benutzung solcher Gefäße. Na. Das heißt also, das Verbot sagt nicht, macht daraus kein Wudu, sondern das Verbot sagt, solche Gefäße zu verwenden ist haram. Würde sich das Verbot auf das Ausführen des Wudu beziehen, wäre dieser fasid. Da es sich jedoch auf das Benutzen solcher Gefäße beschränkt, ist der Wudu sahih. Dasselbe gilt für Wasser, das gestohlen, aber bevor wir da weiter sagen, das ist ein weiteres Beispiel, das ist ein Hinweis darauf, weil manche Geschwister öfter fragen, ist dieses Buch nach der hanbalitischen Ansicht geschrieben worden? Der Autor, Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar, hafizallahu ta'ala, erklärt ursprünglich in diesem Buch einen hanbalitischen Text, aber wie wir hier deutlich sehen, hält er sich nicht an die hanbalitische Ansicht, sondern in diesem Fall zum Beispiel schloss er sich der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten an, der Hanafiya, Malikiya und Shafi'iya. Warum? Weil ihr Beweis nach seiner Ansicht stärker ist. Und so war das schon immer mit den Ulama, die Gelehrten, je nachdem natürlich, wie viel man Kenntnis hat. Es kann sein, man ist gelehrt innerhalb einer Rechtsschule, man kann sein, man ist gelehrt innerhalb von zwei, drei, kann sein, man kennt sich auch außerhalb der Rechtsschulen aus, weil je nachdem, was einen an Wissen erreicht hat. Und die Menschen sind nicht so, dass sie entweder alles in einer Rechtsschule wissen oder alles auch außerhalb wissen, weil die Menschen sind, es hängt immer von Thema zu Thema ab. Ja, wer weiß schon in jedem Thema alles, was wer wo links, rechts gesagt hat. Das Gleiche, was wir gesagt haben in Bezug auf den, wie heißt das, das Wasser, den Wudu aus einem Goldgefäß zu vollziehen, dasselbe gilt auch für Wasser, das gestohlen, aber tahur ist. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass gestohlenes Wasser nicht verwendet werden darf, dass also der damit vorgenommene Wudu nicht angenommen würde. Die richtige Ansicht ist allerdings, dass sich das Verbot auf den Diebstahl bezieht und nicht auf die Durchführung des Wudu mit solchem Wasser. Somit ist der Wudu selbst sahih. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, vollzieht kein Wudu mit gestohlenem Wasser, sondern hat dir sinngemäß gesagt, du sollst nicht stehlen. Und deswegen bezieht sich das Verbot nicht auf den Wudu mit solchem Wasser, sondern auf den Diebstahl. Das heißt natürlich nicht, dass man das gestohlene Wasser verwenden darf, um damit Wudu zu machen. Es ist ja gestohlen. Aber es geht darum, ob der Wudu gültig ist oder nicht. Der Autor sagt, die richtige Ansicht ist allerdings, dass sich das Verbot auf den Diebstahl bezieht und nicht auf die Durchführung des Wudu mit solchem Wasser. Somit ist der Wudu selbst sahih. Sollte man das Wasser aus einem Goldgefäß in ein erlaubtes Gefäß umfüllen, darf man dieses Wasser für den Wudu verwenden, da das Wasser an sich nicht verboten war, sondern die Verwendung des Goldgefäßes. 2.8. Goldähnliche Materialien. Über Kupfer bzw. Messing gibt es eine Ansicht, die solche Gefäße verbietet, doch nach korrekter Ansicht sind sie erlaubt, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam solche Materialien verwendete. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu uns, da brachten wir ihm Wasser in einem Kupferbehälter, woraufhin er den Wudu vollzog. 2.9. Weitere verbotene Materialien und Formen. Es ist haram, Gefäße zu benutzen, die aus Menschenknochen oder Haut hergestellt wurden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kasru azmil mayyiti ka kasri hayya. Den Knochen eines Toten zu zerbrechen, ist wie den eines Lebenden zu brechen. Des Weiteren sind auch Gefäße verboten, die wie Lebewesen geformt sind, zum Beispiel wie Vögel, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in ashadda an-nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Diejenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung bei Allah am strengsten bestraft werden, sind die Bildhauer. Wer also ein Gefäß herstellt, das zum Beispiel die Form eines Fisches oder eines Vogels hat, gehört zu dieser Sorte von Menschen. Wie man zum Beispiel, der aus Ton etwas herstellt oder aus Speckstein etwas herstellt, für all das alles ist haram, und darf daraus keine Lebewesen herstellen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder eine Statue befindet. Weil das zeigt, dass die Engel sich nicht dorthin begeben, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Anordnung widersetzt werden. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Gefäße und Kleidung von Nichtmuslimen. Erst einmal Geschirr von Nichtmuslimen. Grundlage für diesen Abschnitt ist folgender Hadith. Abu Tha'laba radiallahu anhu sagte: O Prophet Allahs, wir befinden uns an einem Ort des Volkes der Schrift. Dürfen wir aus ihren Behältern essen? Er sagte: Wenn ihr andere vorfindet, esst nicht daraus. Und wenn ihr keine anderen findet, dann wascht sie und esst daraus. Die Gelehrten haben aufgrund dieses Hadith unterschiedliche Ansichten. Erste Ansicht: Die Gefäße der Nichtmuslime, gemeint sind Juden, Christen, Polytheisten, Atheisten, sind gemäß der Mehrheit der Gelehrten Mubah, solange sie nicht Najis sind. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Taban, wie antworten sie auf den Hadith von Abu Tha'laba? Da müssen wir noch gucken. Aber das ist die Ausgangslage. Sie sagen, wenn uns von ihnen ein Gefäß, ein Geschirr, ein Besteck gegeben wird, verkauft wird, dann sind sie grundsätzlich Mubah und Tahir. Die Begründung ist, dass alles Erschaffene grundsätzlich Tahir ist. Allah sagte: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Er ist derjenige, der für euch alles auf Erden erschaffen hat. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Das ist die Ansicht der Hanafiya, Malikiya, Hanbaliya. Und das ist auch die berühmte, bekannte Ansicht über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht ist die der Shafi'iyya. Sie sagen, sie sind makruh, denn wir können uns nicht sicher sein, ob sie Tahir oder Najis sind. Wenn sie Tahir sind, wäre es Mubah. Wenn es aber Najis ist, wäre es Haram. Was ist die Stufe zwischen Mubah und Haram? Makruh. Die dritte Ansicht ist die Ansicht der Zahiriyya und eine weitere Überlieferung über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Sie sind Najis und Haram. Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass sie Najis und Haram sind. Vielleicht aufgrund des Hadith von Abu Tha'laba. Folglich muss man sie waschen. Diese Ansicht wird damit begründet, dass Abu Tha'laba, radiallahu anhu, in den Überlieferungen bei Bukhari und Muslim nichts von Schweinefleisch und Alkohol sagte, im Gegensatz zur Version in Sunan Abi Dawud. Insofern spiele es keine Rolle, ob ihre Behälter damit in Kontakt gekommen seien oder nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam habe verboten, daraus zu essen und zu trinken, unabhängig davon, ob man wisse, dass sie darin Najasa aufbewahrt haben oder nicht. Was sie sagen, der Hadith von Abu Tha'laba, in dem der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat: Wenn ihr andere vorfindet, esst nicht daraus. Sie sagen, das weist darauf hin, dass man grundsätzlich nicht daraus essen darf. Aber wir sehen, die Beweisführung ist nicht astrein. Denn der Prophet sagte weiterhin: Wenn ihr keine anderen findet, dann wascht sie und esst daraus. Und lass uns sehen, wie die den Hadith eigentlich verstanden oder verstanden werden sollte. Beziehungsweise, Entschuldigung, die Ansicht der Zahiriyya und Imam Ahmad ist die offensichtliche Ansicht des Hadithes. Warum? Weil er sagt, wenn ihr keine andere findet, dann wascht sie. Also es ist ein deutlicher Hinweis auf was? Dass sie eigentlich Najis sind. Weil sie grundsätzlich darin auch Verbotenes aufbewahren. Und wenn auch nicht, der Prophet hat es nicht davon abhängig gemacht, sagen sie, gemäß dieser Überlieferung. Insofern spiele es keine Rolle, ob ihre Behälter damit, haben wir gesagt gerade. Alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass man die Gefäße waschen muss, wenn man weiß, dass sie Najis sind. Die richtigere Ansicht vereint alle erwähnten Hadithe. Folglich müssen wir drei Situationen voneinander unterscheiden. Erstens, es handelt sich um neue, aus Tahir Materialien hergestellte Behälter. In diesem Fall darf man sie gemäß den meisten Gelehrten bedenkenlos verwenden. Im Gegensatz zur Zahiriyya. Also das unterscheiden wir, machen eine Fallunterscheidung. Ja? Wir sagen, die Gefäße oder die Behälter, sind sie neu oder sind sie gebraucht? wenn sie neu sind, das heißt, sie sind vom Volk der Schrift gar nicht gebraucht worden. Warum sollen sie denn auch dann Najis gewesen sein? War dieser Ansicht ist klar. Deswegen, wir können davon ausgehen, dass der Prophet a.s., wenn er sagte, wenn ihr nur Geschirr findet vom Volk der Schrift, das heißt das Geschirr, das sie benutzen und nicht das Geschirr, was sie frisch neu hergestellt haben, war das ist ja nicht die Normalität. Die Ausgangslage ist, wenn du irgendwo hingehst, dann benutzt du Geschirr nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal. Also ist hier das Gebrauchte gemeint, Wallahu alam. Und deswegen das frisch hergestellte, neu hergestellte gilt grundsätzlich als Tahir und Mubah. Dies ist kein Widerspruch zum Hadith von Abu Tha'laba, denn darin geht es um gebrauchte Gefäße, wie gerade gesagt. Zweitens, weiß man von einem Behälter, dass er Najis ist, da er aus einem Material hergestellt wurde, das an sich Najis ist, wie zum Beispiel Schweineleder, dann ist die Verwendung haram. Denn Schweineleder kannst du Tag und Nacht reinigen, wird nach der Mehrheit der Ulama niemals rein, Tahir. Drittens, Behälter, die von Nicht-Muslimen verwendet wurden, sind an und für sich Tahir. Doch könnte zum Beispiel ein Christ darin Schweinefleisch aufbewahrt haben? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. A. Man kann davon ausgehen, dass die Gefäße sorgfältig gewaschen wurden. Weil wir schauen jetzt uns jetzt an, also Fall Nummer 1, stellt euch vor, geht heutzutage in Deutschland ein Restaurant. Und in Restaurants gibt es bestimmte Hygienevorschriften und es gibt dort Geschirr. Kann ich davon ausgehen, dass das Geschirr, das mir serviert wird, auch wenn vorher jemand darin Verbotenes gegessen hat und Najis gegessen hat, wie Schweinefleisch, dass gereinigt worden ist? Die Antwort lautet ja, ich kann davon ausgehen, weil das sind die Vorschriften. In diesem Fall darf man sie verwenden, ohne sie vorher zu reinigen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist auch wichtig jetzt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben Wasserbehälter aus Leder von einer Mushrika verwendet. In einem längeren Hadith hat der Prophet a.s. einen Lederbeutel von einer Mushrika genommen und daraus getrunken. Und hat nicht gefragt, wohin, hat nicht gefragt, was sie davor darin aufbewahrt hat. Ja, weil man kann davon ausgehen, und das ist der entscheidende Punkt, man kann davon ausgehen, dass jemand, wenn er Wasser aufbewahrt, es in einem gereinigten Behälter aufbewahrt. Für sich selbst. Also, die Situation erweckt den Eindruck, dass das Wasser Tahir sein muss und auch der Behälter, in dem das Wasser ist. Also braucht man auch nicht vorher nachfragen. Außerdem aß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von der vergifteten Lammschulter einer jüdischen Frau, ohne den Teller vorher zu reinigen. Also, auch hier die Situation wieder: man wird eingeladen. Also kann man davon ausgehen, dass bei der Einladung man dem Gast etwas Gutes tun möchte und vorher seine Teller gereinigt hat. B. Man weiß nicht, ob sie sorgfältig gereinigt wurden. Stellt euch vor, man lebt zusammen in einer WG mit Nicht-Muslimen und manche benutzen Haram-Sachen und so weiter. Nicht alle Studenten sind so sauber und ordentlich. Dann ist man sich nicht sicher, hat das richtig geputzt, hat das nicht richtig geputzt. Dann darf man sie nur benutzen, wenn keine anderen Gefäße zur Verfügung stehen. Und wenn keine Möglichkeit besteht, sie zu waschen. Auf diesen speziellen Fall bezieht sich der Hadith von Abu Tha'laba radiallahu anhu. Darin ist zwar die Rede vom Volk der Schrift, aber der Hadith über den Lederbeutel der Götzendienerin beweist, dass es ganz allgemein um Nicht-Muslime geht. Ich möchte an dieser Stelle Stopp machen. Dann sind wir angekommen beim Kapitel über die Kleider von Nicht-Muslimen, Kapitel 2.10.2. An dieser Stelle machen wir inshallah tabaraka ta'ala beim nächsten Mal weiter. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.